Ja, ich denke, wir schauen den Psalm 91 an. Viele kennen den ja. Und lesen gerade einmal den ersten Vers, wenn denn jemand... Psalmen sind ja in der Mitte der Bibel, also leicht zu finden. Ja, wenn da jemand den Vers 1 und 2 mal laut vorliest.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Ja. Ja, Schirm kennt jeder. Wobei es interessant ist, es gibt zwei hebräische Wörter, griechische Wörter. Das eine heißt Hypomone und das andere Hypostase. Und das kann man beide auf den Schirm anwenden. Hypomone, Hypo heißt darunter und Mone heißt bleiben. Darunter bleiben heißt also geduldig sein. Aber es ist wichtig, dass der Schirm oben drüber ist, sonst wird man nämlich nass oder von der Sonne bestrahlt. Und das andere heißt Hypostase. Das heißt darunter stehen. Und das ist ein Wort für Zuversicht und Hoffnung. Also unter dem Schirm das eine Wort für Geduld und das andere Wort für Hoffnung und Zuversicht. Aber immer wichtig, dass man unter dem Schirm bleibt. Sonst nützt er einem ja nichts. Ja, Wohnen ist ja mein Lieblingsvers in der Bibel, den schlagen wir nicht auf. Epheser 3, Vers 17, Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also nicht nur wohnen unter dem Schirm, sondern auch Christus wohnt in uns. Ja, und dann kann ich zu ihm sprechen. Das hat ja was mit Gebet zu tun. Und da wir schon bei Psalmen sind, schlagen wir mal auf Psalm 138, Vers 3.
Du hast mich erhört an dem Tag, als ich rief. Du gabst meiner Seele große Kraft.
Ja, es ist also eine doppelte Wirkung des Gebetes, Erhörung und dass meine Seele beim Beten große Kraft bekommt. Das ist ja sehr ermutigend. Aber wenn es hier darum geht, dass Gott meine Zuversicht ist, da gibt es einen Psalm, wo das natürlich noch viel dichter aufgeführt ist. Der Psalm 18, Vers 2 und 3, wo auch Gott gesagt wird, was er alles für uns ist. Ja, es ist interessant, was Gott alles ist, mit vielen verschiedenen Begriffen, die natürlich alle irgendwo nebeneinander liegen. Und es ist schön zu wissen, ich kann ihm vertrauen und mich auf ihn verlassen. Ja, und dann ist hier die Rede in dem Psalm 91, wenn wir da weitermachen, heißt es hier bei mir in der Zürcher Übersetzung, er errettet dich aus der Schlinge des Jägers, vor Tod und Verderben. Ja, an der Stelle merken wir schon, es gibt einen Feind und wir sind einfach nicht nur im neutralen Land, aber Gott ist bereit zu retten und zu bewahren. Ja, dann geht es weiter in den Vers 4. Ja, das ist ja schon Vers 4, ja. Ja, das ist die Rede von Flügeln. Und das ist ein schönes Bild. Da schlagen wir auch wieder Psalm 57 auf, Vers 2.
Sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht, bis das Unheil vorübergeht.
Ja. Also Geborgenheit unter diesen Flügeln für eine gewisse Zeit, bis das Verderben vorüber ist. Ja, und wenn wir schon bei Psalmen sind, nehmen wir noch den Psalm 36, Vers 8.
Wie kostbar, oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel.
Ja, im Prinzip ähnlich wie das andere. Da ist die Rede von diesen Flügeln, die mich bergen. Kleiner Tipp, wenn jemand etwas Schönes zum Beten sucht, empfehle ich ihm diesen Psalm 36, Vers 6 bis 10. Habe ich mal auswendig gelernt und bete das fast jeden Tag, nicht jeden Tag, weil da alles enthalten ist, was man im Gebet ausdrücken kann, in ganz kurzer Form. Gott zu loben, aber auch wofür er gelobt wird und was er uns schenkt. Ja, dann gehen wir aber noch zu Jesus, der ja auch von den Flügeln sprach. Das ist dann Matthäus 23, Vers 37. Ja, das ist kurz vor dem Tod von Jesus. Ich wollte euch sammeln, aber ihr wolltet nicht. Wer von uns hat denn zu Hause schon mal eine Henne mit Küken gehabt? Würde mich mal interessieren, außer mir ja, nicht. Nein? Ja, ist immer ein schönes Bild, wenn die so angelaufen kommen, die Kleinen, und dann darunter verschwinden. Ja, also ein schönes Bild für Geborgenheit. Ja, kehren wir wieder zu dem Psalm 91 zurück. Ja, ich würde mal den Wolfgang hier zu dem Leser ernennen, weil er eine laute Stimme hat. Die anderen Stimmen sind zwar immer gut gemeint, aber eigentlich doch nicht durchdringend.
Mit 5 geht es weiter, ja?
Ja, Vers 5.
Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen.
Das war aber nicht der Psalm 91.
Das war laute Stimme. Ja, stimmt, das war.
Ich versuch's doch mal. So, jetzt nochmal. Ja, jetzt könnt's hinhaben. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor dem Pfeifen, vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden.
Ja, ist interessant, dass gerade auch Anfechtungen oft nachts kommen, wo ja eigentlich äußerlich alles ruhig ist und dann meistens so gegen Morgen. Ja, aber da steht, du musst dich nicht fürchten. Jetzt kennt jeder natürlich eine ganze Reihe von Bibelstellen, wo es darum geht, sich nicht zu fürchten. Ja, nehmen wir mal die erste vielleicht, ist Josua 1, Vers 9. Josua 1, Vers 9. Also nach Mose kommt Josua.
Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.
Ja, warum soll er sich nicht fürchten? Weil Gott mit ihm ist. Das war der Josua. Klar, der musste ein Land erobern und das war natürlich keine einfache Aufgabe. Ja, ich denke an eine Stelle, die sehr etwas länger ist. Jesaja 41, Vers 10. Wolfgang, hast du die gefunden?
Ja, ich gucke noch. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Ja, finde ich immer toll, eine Zusage und eine Begründung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Bei mir heißt es dann, blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Ich nehme an, dass es immer noch Leute gibt, die auch das noch auswendig lernen könnten. Kann ich sehr empfehlen, weil man sich das ab und zu mal selber sagen kann, was hier steht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ja, und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Psalm 91. Ja, Wolfgang, wenn du dann wieder lesen würdest, Vers 6 und 7.
Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet, selbst wenn 1000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht.
Da fehlt noch eine Aussage, oder? Schild und Schutz ist seine Treue, steht bei mir nach, aber gut. Okay, macht nichts, ja. Ja, das ist ja eine tolle Aussage. Dich trifft es nicht. Wobei man ja oft überlegt, was hat mich schon alles getroffen? Jetzt nicht der Tod, sonst wären wir nicht hier. Aber manche anderen Dinge. Ja, aber da schauen wir einmal, damit man sieht, die Bibel steht auch zu ihren Aussagen. Schlagen wir mal auf 4. Mose 31, Vers 49. Das ist noch der Zug durch die Wüste, aber da gab es auch schon einen Kampf. 4. Mose 31. Vers 49. Da hatten sie einen Kampf geführt. Und jetzt kam das Ergebnis des Kampfes. Ja, ich denke immer an denselben Vorleser, weil deine Stimme laut ist.
Und sprachen zu ihm, deine Knechte haben die Summe der Kriegsleute aufgenommen, die unter unserem Befehl standen, und es fehlt nicht einer.
Ja, kann man sich das vorstellen? Die haben also gegen die Midianiter gekämpft, haben die total besiegt, und von ihren Leuten fehlte nicht einer. Ja, ist eine enorme Aussage, die praktisch dem entsprechen würde, was hier in diesem Psalm steht.
Die Anführer der Tausendschaften.
Wie bitte?
Die Anführer der Tausendschaften steht hier. Also das müssen.
Was ist mit denen?
Ja,
die haben das gesagt, ja. Die haben die ja alle gezählt erstmal.
Das müssen Riesenmengen gewesen sein, wenn nicht einer gefehlt hat.
Ja.
Das meine ich damit. Kannst du dir das vorstellen? So,
also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das hier in unserem Leben ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja,
ist
gut. Gut, darüber können wir auch noch nachdenken, aber im Moment noch nicht. Ja. Ja, dann lesen wir Vers 8 und 9 noch, wieder bei Psalm 91.
Aber schauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie deine Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt.
Ja, das Schauen, wie den Gottlosen vergolten wird, würde man sich natürlich manchmal wünschen, dass man, wenn man an irgendwelche Leute denkt, aber ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat über den Führer, der also ein Spielfilm war, keine Originalaufnahmen, wo dann am Ende so die Leute sich alle durch Selbstmord irgendwo aus dem Verkehr gezogen haben in Deutschland. Bei Hitler und seiner frisch angetrauten Frau angefangen, über Goebbels und wie die alle hießen. Ja, Gottlose haben in der Bibel eigentlich eine schlechte Perspektive, spätestens ganz am Ende, wenn es in die Ewigkeit geht, aber auch manchmal vorher schon. Ja, lesen wir noch weiter. Jetzt kommen dann ganz bekannte Verse 10 bis 12.
So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt.
Ja, das ist ja bekannt mit diesen Engeln. Gibt es ja auch ein schönes Musikstück dazu. Und das wäre jetzt meine Aufgabe, in den nächsten 2 Minuten diesen Vers 11 auswendig zu lernen. Denn seine Engel wird er für dich entbieten, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, Vers 11. Also auswendig lernen heißt nicht nur den Wortlaut, sondern immer auch die Bibelstelle. Ja, wenn wir das gerade mal versuchen würden. Ja, haben wir jemanden, der uns diesen Vers mit Bibelstelle einmal sagt?
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie sich behüten auf all seinen Wegen. Psalm 91, Vers 11.
Ja, vielen Dank. Wer kann denn den Bibelvers von dem letzten Mal noch? Das war sehr nett. Ich war in der Klostermühle, in der Kurzbibelschule früher öfters und da mussten die dann auch Bibelverse auswendig lernen. Und wenn man dann auf die Toilette ging, hingen die an der Toilettentür. Da konnte man also auch im stillen Bereich noch lernen. Ja, das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Psalm 33, Vers 4. Ja, gut, dann schauen wir uns aber mal 2 Stellen mit Engeln an. Das eine ist bei Daniel 6, Vers 22. Daniel 6, Vers 22. Ja. Und morgens ist der König voller Angst dahingestürzt, ob der wohl noch leben würde. Und dann sagt er das, aber mein Vorleser ist der Wolfgang.
23.
22, ja.
Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan.
Ja, da waren also die Engel ganz schön beschäftigt, eine ganze Nacht lang dem Löwen das Maul zu halten. Ja, machen wir noch einen Sprung zu Jesaja 37, Vers 36. Also vor Daniel kommt Hesekiel, dann Jeremia und dann schon Jesaja. 37, Vers 36. Da ging es um den König Hiskia und lebte zu der Zeit, als das Nordreich platt gemacht wurde von den Assyrern, 722 vor Christus. Und er selber war eigentlich auch ein Untertan von den Assyrern gewesen. Das hatte sein Vater eingefädelt, nicht er. Und er hat sich von den Assyrern gelöst. Und dann sind die gleich durchmarschiert dann auch zu ihm und haben ihm gesagt, hör mal, so geht es nicht. Und dann haben sie auch ihn mehrfach verspottet und dem Volk gesagt, vertraut nicht auf einen König, der erzählt euch sowieso nur Unsinn. Denn er sagt, Gott wird euch retten. Haben denn die Götter der anderen Völker, die meine Väter alle besiegt haben, ihre Völker gerettet? Kein einziger. So wird auch euer Gott euch nicht retten vor uns. Es war also eine direkte Provokation Gottes. Und auf Provokationen Gottes reagiert er auch heute manchmal noch scharf. Und hat es auch hier getan. Ja, wenn du bitte wieder den Vers 37. 36, Kapitel 36, 37, Vers 36.
Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen.
Ja, da ist also eine ganze Armee verschwunden. Und der König ist dann zurückgekehrt nach Assyrien. Und wurde dann, als er im Tempel seines Gottes anbetete, von seinen eigenen Söhnen ermordet. Also da konnte man das sehen, was wir vorhin hatten auch, dass Gottlosen vergolten wird. In diesem Fall. Also so ein Engel ist nicht nur so eine nette Figur, die man an Weihnachten an den Baum hängt, sondern da steckt auch mehr dahinter, wobei es bei Engeln natürlich unterschiedliche Positionen gibt von ihrer Bedeutung und Aufträgen her. Und damit man sieht, dass das auch uns gilt, schlagen wir noch Hebräer 1, Vers 14 auf.
Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die ererben sollen, die Seligkeit?
Ja, ausgesandt zum Dienst. Ja, ich will nur ein Mini-Beispiel erzählen von mir, wobei ich da keine Engel gesehen habe. Ich habe mein Studium so zu zwei Drittel selber verdient, als Bauarbeiter bei einer Firma, die Glasbausteine vermauerte und solche Dinge. Und da durfte ich ab und zu auch mal einen kleinen LKW fahren, unter anderem nach Frankfurt, um dort mitten in der Innenstadt Material abzuliefern. Wenn man natürlich weiß, in Frankfurt kriegt man schon als PKW kaum einen Parkplatz, als LKW ist natürlich noch schlechter. Da habe ich mich also da irgendwo in der Ecke geklemmt, habe dann das Zeug abgeladen. Und das war noch so ein LKW mit so einer Lenkradschaltung. Habe ich also da ersten Gang eingelegt, Rückwärtsgang. Ich hatte vor mir ein Haus und hinter mir wollte ich dann weg. Und es fuhr nicht. Ja, was macht man dann? Klar, man dreht die Kupplung, legt den Gang wieder ein. Es fuhr wieder nicht. Ja, und dann, ehe ich das dritte Mal versuchte, habe ich mich umgedreht und festgestellt, dass hinter mir ein Mercedes stand. Das heißt, wenn das Auto gefahren wäre, wäre das unangenehm geworden. Und dann habe ich dem Mercedes-Fahrer gewinkt, da ist er weggefahren und siehe da, das Auto fuhr. Dachte ich, vielen Dank, dass es zweimal nicht gefahren ist. Ja, das war jetzt nur ein kleines Erlebnis dieser Art. Aber Gott vermag uns auch da zu bewahren. Ist ja auch bei der Versuchung Jesu, hat dann der Teufel diesen Vers zitiert. Weil er sagte, Jesus muss mir da eine fromme Antwort geben. Aber Jesus ist darauf nicht eingegangen. Er sollte ja von einer Zinne springen und die Engel würden ihn ja schon auffangen. Aber das hat er nicht gemacht. Es ist interessant, dass der Teufel auch Bibelverse benutzt, um sie weiterzugeben. Vom Wortlaut sind die meistens sehr passend, nur vom Zusammenhang nicht passend. Ja, auch bei Jesus, das hätte ja direkt gepasst, da oben so einen kleinen Flug und die Engel hätten ihn aufgefangen. Ja, dann gehen wir wieder zurück zu dem Psalm 91, Vers 13.
Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten. Starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten.
Ja, da ist also eine ziemliche Konfrontation mit einer feindlichen Macht, die aber besiegt wird. Und an der Stelle, denke ich, machen wir einen Sprung zu uns, zu Epheser Kapitel 6, wo es um eine geistliche Waffenrüstung geht. Epheser 6, Vers 10 bis 17, wenn der Wolfgang uns das bitte auch lesen würde.
Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr aus löschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
Ja, hier ist also klar, dass unsere Auseinandersetzung im Leben nicht nur mit sichtbaren Personen stattfindet, sondern auch mit unsichtbaren. Und die werden hier deutlich beschrieben. Das heißt, wir haben einen klaren Gegner. Und in meiner Theologie am Anfang war klar, dass es diesen Gegner nicht gibt, aber dann stellte ich fest, das war ein Irrtum und eine Lüge. Den gibt es schon und den kann man auch merken an diesen oder jenen Begegnungen. Aber hier wird jetzt eine Waffenrüstung beschrieben und mit der kann man eben widerstehen zu 100%. Vorhin hatten wir die Rede von einem Fliegen vor dem Schrecken der Nacht und vor den Pfeilen, die am Tag fliegen. Und hier ist jetzt die Rede von einem Schild des Glaubens, mit dem man alle feurigen Pfeile des Bösen löschen kann. Unser Enkelsohn Daniel, der jetzt 11 Jahre alt ist, mit dem waren wir jetzt das zweite Mal auf der Saalburg. Und da hat er schon auch so ein Schild gekauft aus Holz. Da gibt es ja diese Langschilde, die hinter der eine ganze Person verschwinden kann. Und dann noch diese Rundschilde, die nur so kurze Schilde sind. Ja, finde ich eine tolle Aussage, den Schild des Glaubens, den man alle feurigen Pfeile des Bösen löschen kann. Alle heißt alle. Ja, aber es ist eine Konfrontation, der man letztlich nicht ausweichen kann, da sie ja nicht von uns ausgeht. Ja, und was gibt's hier noch? Da gibt's das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Deshalb versuche ich ja etwas unprofessionell zu ermutigen, Bibelverse auswendig zu lernen. Denn wenn ich in der stillen Zeit sitze und lese das Wort Gottes, habe ich es ja vor der Nase. Aber im Alltag nicht. Und wenn ich es dann nicht im Kopf habe oder im Herzen, dann ja, ist es weit weg. Und das Schwert des Geistes ist ja auch eine Abwehrwaffe. Da kann ich mir selber ein Bibelwort sagen, was für meine Situation passt. Ja, und hier steht, das finde ich ganz besonders gut, auch am Anfang, Vers 13, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen könnt. Also nicht die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, es gab heute, fühle ich mich so ungut, sondern da steht, alles vollbringen und standhalten könnt. Also nicht weglaufen, sondern standhalten. Ja, ist eine Herausforderung für jeden von uns, aber eine Möglichkeit Gottes, mit dieser Waffenrüstung ja, weiterzukommen, auch wenn es um Feinde in der unsichtbaren Welt geht. Ja, in unserer Theologie werden die übrigens völlig gestrichen. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat mal. Es gab einen gewissen Herrn Bultmann, der von einer Entmythologisierung sprach. Und diese Figuren wie Engel und Dämonen sind natürlich alles mythische Figuren. Und die brauchen wir alle nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Wenn das so einfach ginge, wäre das nicht schlecht. Aber so geht es eben nicht. Es war nur eine fehlgeleitete Theologie. Ja, über Löwen und Ottern wirst du schreiten, also nicht weglaufen. Und das finde ich auch schön, wenn wir jetzt nochmal weiterlesen bei dem Psalm 91.
So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hält, will ich ihn befreien, ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen.
Ja, ruhig weiter bis zum Ende.
Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe.
Ja. Ja, das ist schön, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Finde ich die Jahreslosung so toll. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, er weiß immer, wo ich bin. Es war ja auch toll, dann nach der Auferstehung Jesu waren seine Jünger dann an den See Genezareth wiedergegangen, um ihren alten Beruf auszuüben. Und wen treffen sie da? Jesus, der schon ein Grillfeuer mit Fisch gebraten hatte und sie zum Männerfrühstück einlud. Ja, er wusste, wo die waren und hat alles vorbereitet. Ja, insofern weiß er auch immer, wo wir sind und weiß auch, wie er uns da hindurch und weiterhelfen kann. Und da wir ja schon den Psalm 91 aufgeschlagen haben, schlagen wir noch einen sehr schönen Vers, den muss man nicht aufschlagen, der steht auf der anderen Seite wahrscheinlich, Psalm 94, Vers 9.
Der das Ohr der Menschen erschaffen hat, sollte er wirklich nicht hören? Und der das Auge gebildet hat, sollte er nicht hinsehen?
Ja, ist also toll. Gott ist voll aufnahmebereit, da er ja all das geschaffen hat, worum es beim Hören und Sehen geht. Ja, bei mir heißt dann der letzte Vers, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil, bei dir hieß es, meine Rettung. Das finde ich schön. Ich lasse ihn schauen, mein Heil. Wenn wir da mal den ersten Johannesbrief aufschlagen, Kapitel 3, Vers 2. Das ist wieder ganz hinten, kurz vor der Offenbarung. Erster Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2.
Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist.
Ja, das sagen wir immer vom Glauben zum Schauen hinübergehen. Und in diesem Psalm hieß es ja auch am Ende, er wird schauen, mein Heil. Klar, die Rettung in der Situation, aber eben auch dieses Heil. Ja, vorhin hatte der Sigmund schon so ein bisschen gesagt, wie ist das mit all diesen Schwierigkeiten im Leben? Oder es angedeutet und ich gesagt, das kommt noch hinterher. Fand ich interessant. Im Gespräch mit meiner Frau hatten wir überlegt, ja, dich trifft es nicht. Und wir lesen jeden Morgen diesen Gebetszettel von Open Doors, wo immer wieder steht, wie die Leute verfolgt werden, meistens von den eigenen Familienangehörigen, wie viele da wieder umgebracht wurden. Also da kann man eigentlich nur sagen, ja, was stimmt denn jetzt? Trifft es sich nicht oder trifft es sich doch? Ja, und da müssen wir unterscheiden zwischen Alten und Neuen Testament. Wenn jemand im Alten Testament nach dem Willen Gottes lebte, ging es eben normalerweise gut. Und dem Volk Gottes ging es immer nur dreckig, wenn sie gesündigt haben. Das heißt, wenn sie nicht gesündigt haben, waren sie immer die Sieger. Und wenn sie gesündigt haben, wurden sie angegriffen und besiegt. Das schlagen wir gerade nochmal im Alten Testament auf, 5 Mose 28. Wir lesen nicht das ganze Kapitel, da geht es um Segen und Fluch. Ja, ich lese das mal selber vor, Kapitel 28, Vers 3 bis 7. Also vorher heißt es, wenn du willig auf das Wort Gottes achtest und es tust, das ist die Voraussetzung. Gesegnet bist du in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet ist dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet bist du, wenn du eingehst und gesegnet, wenn du ausgehst. Der Herr wird deine Feinde, die sich wider dich erheben, von dir schlagen lassen. Auf einem Weg werden sie wieder dich ausziehen und auf 7 Wegen vor dir fliehen. Ja, Segen, jetzt geht es immer noch weiter, lese ich aber nicht vor. Wenn du auf die Stimme Gottes hörst und sie tust. Jetzt geht es aber weiter in Vers 16. Fängt der Fluch an. Ja, da lese ich mal ein paar Verse davon. Also wenn du nicht auf Gottes Wort hörst, sondern sündigst. Verflucht bist du in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht ist dein Korb und dein Backtrog. Verflucht ist die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Ja, ich mache jetzt einen kleinen Sprung auf Vers 23 bis 25. Der Himmel über deinem Haupt wird Ehren sein und die Erde unter dir von Eisen. Der Herr wird den Regen deines Landes zu Sand und Staub machen. Vom Himmel wird es auf dich herabkommen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich von deinen Feinden schlagen lassen. Auf einem Weg wirst du wieder sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und alle Reiche der Erden werden sich ob dir entsetzen. Ja, also eine Fluchankündigung nur bei Ungehorsam. Ja, relativ einfach. Also eigentlich, wenn jemand Gott folgt, geht es ihm normalerweise gut. Hier ist zwar immer die Rede vom Volk Gottes, nicht nur von dem Einzelnen, aber ich denke dem Einzelnen auch. Wenn er gegen Gott sündigt, dann wird es schwierig. Und wenn man die Geschichte Israels liest, muss man sagen, sie haben eigentlich nichts gelernt. Ja, immer wenn Gott ihnen dann so einen Krieg wieder schickte oder sie ins Exil führte, haben sie fröhlich weitergesündigt und dann wurden sie nochmal irgendwo verbannt, bis sie dann im Jahr 70 nach Christus in alle Welt verstreut wurden. Und ja, jetzt allerdings anfangen, wiederzukommen. Gut, dann schauen wir mal, was über die Christen steht in der Bibel. Was Jesus sagte in Johannes 15, Vers 20, Johannes Evangelium. Das war ein Tag vor seinem Tod wahrscheinlich. Oder zumindest einer der wenigen Tage vor seinem Tod. Ja, wenn der Wolfgang das bitte wieder vorlesen würde.
Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten.
Ja, also eine klare Aussage. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist eine Ansage an seine Jünger. Und dazu lesen wir noch eine ähnliche Aussage in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Ja, wenn du das auch liest, wenn das heißt.
Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden.
Ja. Also eine völlig andere Aussage im Neuen Testament als im Alten. Und deshalb ist es auch schwierig, alte Dinge aufs Neue manchmal zu übertragen. So dieses Wohlstandsevangelium, was in vielen amerikanischen Ländern gepredigt wird, wo man einfach das überträgt, wenn es Gottes Willen tut, kann es dir ja nur gut gehen. Das stimmt aber nicht. Ja. Wir waren nach meiner Pensionierung ja ein halbes Jahr in Ecuador und in der deutschen Auslandsgemeinde, hatten aber auch Kontakt zu anderen Leuten. Da waren wir unter anderem auch in einem Krankenhaus in Shell, das am Rande des Urwalds. Und es war gegründet worden von 5 amerikanischen Missionaren, die später von den Aucas alle umgebracht wurden. Ja, die waren dann mit dem Flugzeug hingeflogen und wollten Freundschaft schließen, wurden alle mit Hartholzspeeren ermordet. Später ist dann die Frau des Piloten mit ihrer Tochter zu diesen Aucas gegangen und die Schwester von einem der Ermordeten auch. Die Aucas haben sich aber auch gegenseitig ermordet, also nicht nur die Amerikaner. Und dann sind nach vielen Jahren auch einige zum Glauben gekommen. Und unter anderem hat dann ein ehemaliger Mörder die Tochter des Ermordeten getauft. An der Stelle merkt man, was das Evangelium verwandeln kann. Und da sind viele zum Glauben gekommen. Die haben aufgehört, sich gegenseitig umzubringen. Und man schätzt, dass durch die Ermordung dieser 5 Missionare ungefähr 1000 neue Missionare entstanden sind von jungen Leuten, Die sagen, dann wollen wir aber gehen. Das ist jetzt kein Modell, um irgendwo also Tote hochzurechnen. Ja, also einfach nur als Vergleich. Ich denke, es kann schon auch uns Gott etwas zusagen. Dir wird nichts passieren, ganz persönlich. Das ist völlig möglich. Aber man kann einfach nicht die Dinge jetzt so übertragen. Weil im Alten Testament, ja, war eben die Frage des Gehorsams das Entscheidende. Und im Neuen sind auch gehorsame Leute, ja, der Verfolgung ausgesetzt und müssen sich bewähren oder auch teilweise mit ihrem Leben, der Lebenshingabe, Gott bezeugen.